SWR 2 Forum.
Pleite für die Aktienkultur. Was folgt auf den Börsenskandal um Wirecard? Heute mit Geli Hensoldt. Die Bilanz gefälscht, der Chef vorläufig festgenommen, Milliarden an Aktienvermögen vernichtet, am Ende die Insolvenz. Von Kriminalität in weltumspannendem Maßstab geht die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY mittlerweile aus. Und das kommt auch Tausende von Aktionären teuer zu stehen. Der Krimi um Wirecard ist beispiellos in der deutschen Börsengeschichte. Dabei galt der Zahlungsdienstleister neben SAP als das einzige DAX-Unternehmen mit digitaler Zukunftstechnologie. Der Skandal um Scheinkonten und Bilanztrickserei beschädigt jetzt das Vertrauen in die deutsche Aktienkultur. Wer hat Schuld an dem Debakel? Welche Konsequenzen müssen Aufsichtsbehörden und Anleger daraus ziehen? Und was bedeutet das alles für den Finanz- und Wirtschaftsstandort Deutschland? Darüber werden wir diskutieren in diesem SWR2-Forum und zwar mit Melanie Bergermann. Sie arbeitet als Reporterin bei der Wirtschaftswoche und recherchiert schon seit 2016 über Wirecard und die Unternehmenspraktiken. Und mit dabei ist auch Marc Schieritz, er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Und dabei ist auch Dr. Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin beim Deutschen Aktieninstitut. Frau Bortenlänger, das Deutsche Aktieninstitut vertritt die Interessen der Börsenunternehmen in Deutschland. Der Fall Wirecard, der ist einmalig, auch für den DAX. Wie groß ist denn der Imageschaden? Also sogar die eher zurückhaltende FAZ schreibt ja vom Wirecard als Schande für den DAX. Wie sehen Sie das?
Nun ja, es ist sicher eine große Verunsicherung betreffend Wirecard momentan da. Ich bin allerdings froh, dass die Anleger durchaus besonnen reagieren und offenbar unterscheiden können, dass nicht jedes Unternehmen im DAX so agiert und nicht bei jedem Unternehmen diese Befürchtungen notwendig sind.
Das heißt also, das Image von Wirecard ist ruiniert, das hat aber keine oder kaum Auswirkungen auf die anderen Unternehmen im DAX?
Na, so einfach würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, das Image von Wirecard ist ruiniert und die anderen Unternehmen tun gut daran, jetzt viel mit der Gesellschaft, mit den Anlegern zu kommunizieren und auch zu erklären, wie sie arbeiten und dass sie eben anders arbeiten, aber auch um Vertrauen zu schaffen.
Frau Bergermann, Sie sind ja schon lange dran an Wirecard und an den Geschäften des Zahlungsdienstleisters, vor allem auch in Asien haben Sie recherchiert. Gab es denn so einen Moment, an dem Ihnen klar wurde, da stimmt irgendwas nicht?
Ich befasse mich ja viel mit Wirtschaftskriminalität und da schaut man immer mal wieder auf Geschäfte von Unternehmen, die so weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick irgendwie Sinn ergeben. Und bei Wirecard gab es einen großen Firmenkauf, das war im Jahr 2015. Die haben eine Firma in Indien gekauft für 300 Millionen Euro, die kaum Gewinn machte. Und das Geld ist an einen Fonds in Mauritius geflossen, wo keiner weiß, wer dahinter steht, bis heute nicht. Und das war für mich sicherlich ein auslösender Moment, weil das Geld ist irgendwo versickert, keiner weiß wo. Und das war für mich eigentlich ein Auslöser, zumindest mal der These nachzugehen, ob da wirklich alles in Ordnung ist.
Der These sind Sie nachgegangen, auch vor Ort. Was haben Sie da erlebt?
Ja, also ziemlich viel Kurioses. Wirecard behauptete ja, Milliardentransaktionen mit einer Firma in Dubai zum Beispiel zu machen. Wir sind da hingefahren, haben diese Firma besucht und dort leere Büros vorgefunden. Und das galt auch noch für einen anderen sehr gewichtigen Geschäftspartner von Wirecard. Und das Unternehmen konnte das alles nicht plausibel erklären.
Und da steht man dann da und denkt sich, was?
Ja, ganz genau so. Ich fand es vor allem auch total phänomenal, wie Wirecard immer damit umgegangen ist. Ne? Also ich weiß nicht, über die Jahre habe ich denen wahrscheinlich hunderte an sachlichen Fragen zu diesen Transaktionspartnern geschickt und sie haben eigentlich nie eine beantwortet und meiner Wahrnehmung nach hat es da draußen kaum einen interessiert. Das finde ich heute immer noch schockierend. Also bei einem anderen Unternehmen vertrete ich die These, wären da viel früher die Alarmglocken angegangen.
Herr Schieritz, woran liegt es, dass die Alarmglocken im Fall Wirecard eben nicht angegangen sind? Es gab ja schon eigentlich seit 2015 immer wieder Berichterstattung über Wirecard. Warum wurde das alles jahrelang in den Wind geschlagen?
Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Wirecard natürlich ein Symbol war für den Standort Deutschland. Ein Symbol, dass wir auch digital können. Die Zukunft, die ja sonst eher im Silicon Valley und anderen Orten gemacht und bestimmt wird von den großen Digitalkonzernen. Und man wollte natürlich auch von politischer Seite unbedingt, dass sowas auch in Deutschland passieren kann und sich entwickeln kann. Das erklärt vielleicht ein bisschen die Euphorie, mit der Wirecard von Anfang an in bestimmten Kreisen auch begleitet worden ist. Also von einigen der großen Fondsgesellschaften, aber auch zum Teil in der Politik.
Das heißt, man wollte auch gar nicht so richtig hinschauen, weil man sich diese einzigartige Story, diese Erfolgsgeschichte auch nicht wegnehmen lassen wollte?
Ja, man wollte anfangs nicht richtig hinschauen oder hat das nicht so ernst genommen, sondern war davon überzeugt, dass das schon Hand und Fuß haben muss. Wenn doch alle das irgendwie gut finden, dann muss es doch auch gut sein. Und dann, da können wir vielleicht später noch sprechen, ist es natürlich so, dass die Struktur der Beaufsichtigung und der Aufsicht, wenn man mal wohin schauen will, in Deutschland extrem kompliziert ist. Und dieses Kompetenzwirrwarr, das es da auch gab, das hat dann dazu beigetragen, als man dann hingeschaut hat, auch nichts gesehen hat.
Nach den Verantwortlichen, die zumindest eine Teilschuld an dieser Krise im Moment haben, wollen wir gleich noch schauen. Ich würde vorschlagen, wir gucken erstmal nach dem aktuellen Stand. Also wenn man sich die Geschichte von Wirecard, so wie sie jetzt in den letzten Tagen hochgeploppt ist, anschaut, finde ich, klingt es im ersten Moment nach einem Plot von einer schon sehr guten Serie. Aber tatsächlich ist es ja Wirklichkeit. Also tragen wir doch einfach mal zusammen, was wir bisher wissen. Diese 1,9 Milliarden Euro, die sind offenbar verschwunden. Eigentlich sollten die ja auf Treuhänderkonten auf den Philippinen gelegen haben, aber das sind sie nicht. 1,9 Milliarden Euro, die auf einmal weg sind. Wie kann denn sowas passieren? Das gibt doch nur im Fernsehen.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, die 1,9 Milliarden sind nicht weg. Die hat keiner geklaut, die hat es einfach nie gegeben. Alles andere ist meines Erachtens unplausibel.
Aber was heißt das, wenn es die nie gegeben hat?
Also Wirecard hat ja viel Umsatz damit mit Geschäft mit Partnerfirmen im Ausland gemacht. Und diese Partnerfirmen haben für diese Geschäfte der Wirecard Provisionen geschuldet. Und diese Provisionen sind aber dann nicht direkt auf ein Geschäftskonto von Wirecard geflossen, sondern die sollten eben auf dieses berühmte Treuhandkonto fließen. Mhm. Und nach meiner Wahrnehmung ist das Geld dort nie angekommen, ja, weil es wahrscheinlich auch nie gezahlt worden ist. Ich habe ja vorhin gesagt, die eine Firma in Dubai, die keine Mitarbeiter hat, ich meine, wie glaubwürdig ist das, dass die da jetzt eine Milliarde auf irgendein Treuhandkonto überwiesen haben? Also ich glaube da nicht dran.
Ich würde das unterstützen. Ich glaube, da deuten die Indizien darauf hin. Das Geld hat es nicht gegeben und das dem Geld zugrunde liegende Geschäft hat es wahrscheinlich auch schlicht nicht gegeben.
Exakt.
Es geht ja nicht mal um Umsatz oder solche Dinge, sondern es geht wirklich um Cash, das zu faken und da zu manipulieren, um dem Unternehmen noch ein paar Wochen oder Monate zu verschaffen.
Das ist aber Betrug. Wenn es so wäre, wäre es
Betrug. Wenn es so wäre es Betrug, genau.
Ich glaube, ein großes Problem ist, dass ganz wenige Leute das Geschäftsmodell insgesamt verstanden haben. Zahlungsverkehr hört sich ja erstmal so einfach an. Man denkt, da geht Geld vom Konto A nach Konto B, wenn eine entsprechende Rechnung gestellt ist. Aber wir haben ja in der heutigen Welt die Möglichkeit, dass ein Kunde aus München bei einem Shop in Indien etwas bestellen kann und dass irgendwie Geld fließen muss. Das ist ja Teil des Geschäftsmodells von Wirecard gewesen. Und ich glaube, dass der normale Bürger sich gar nicht überlegt, wie sein Geld denn jetzt wirklich dahin kommt und wer da Provisionen bekommt und wo sichergestellt wird, dass die Zahlung fließt. Das Geschäft von Wirecard wurde immer, immer größer. Und insofern haben da viele auch wahrscheinlich schlicht kapituliert oder sich gar nicht überlegt, welche Risiken da drin stecken könnten. Ja.
Aber gehen Sie im Moment davon aus, dass bei Wirecard betrogen wurde?
Ich bin der Meinung, es ist bei all der Aufregung immer noch zu früh, um zu sagen, der hat dort betrogen und das ist genau passiert. Aus meiner Sicht muss es umfassend und sehr, sehr schnell Aufklärung, und zwar lückenlose Aufklärung geben. Und wenn man das dann wie so auf einer Tapete alles darstellen kann, dann wird zu klären sein, wer wo betrogen hat und wer betrogen wurde und ob überhaupt Betrug oder eben anderes Fehlverhalten stattgefunden hat. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn Leute heute Betrug vermuten.
Also ich würde mal sagen, dass irgendjemand betrogen haben muss, glaube ich, kann man heute schon behaupten, weil die 1,9 Milliarden sind ja nicht da. Ich stimme Ihnen zu, dass damit noch nicht die Frage geklärt ist, wer letztlich betrogen hat. Die Frage, wenn der Vorstand von Wirecard nicht betrogen oder selber betrogen wurde, muss man natürlich die Frage stellen, wieso haben sie das dann all die Jahre nicht gemerkt? Also, aber der Betrug an sich, denke ich, der ist fix. Das Geld ist nicht da und wenn es nicht da ist, muss irgendjemand betrogen haben.
Die Aufklärung läuft ja auch, ne? Also es gibt ja, also die staatlichen Stellen prüfen das jetzt, die Wirtschaftsprüfer sind dran. Es wird auch, ist ja auch schon angekündigt, es wird Klagen geben von Anlegern. Also da wird eine ganze Welle an Aufklärung beginnen und das ist ja auch gut so. Und dann wird man es auch richtig sagen können, was genau jetzt juristisch gesprochen falsch gelaufen ist.
Ich finde, diese 1,9 Milliarden, das war schon mal der erste Moment, wo man dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Sowas kann es doch gar nicht geben. Aber dann kam immer noch so ein Stückchenweise mehr raus. Und mittlerweile stelle ich mir und viele andere wahrscheinlich auch die Frage, welche Geschäfte von Wirecard gab es denn wirklich und welche sind einfach nur erfunden?
Ja, wenn die 1,9 Milliarden Euro nicht da sind, dann muss man auf jeden Fall das Geschäft über diese berühmten Partnerfirmen in Frage stellen. Und dann reden wir, zumindest wenn man dem Bericht des Wirtschaftsprüfers KPMG glaubt, von mehr als 50% des Umsatzes und bis zu 2/3 des Gewinns, der möglicherweise fake war.
Wie erschwindelt mal so eine Erfolgsgeschichte? Vielleicht guck mal einfach jetzt mal auf die Schuldigen. Also es gibt die große Frage, die im Moment in der Politik und auch sonst diskutiert wird, ist ja, wer hat versagt? Also der erste Akteur, der mir da einfallen könnte, ist mal die Deutsche Börse, die ja Wirecard in den DAX aufgenommen hat. Und es gibt Hedgefondsmanager, die sagen, es ist schon ziemlich erstaunlich, wie eine solche Firma überhaupt in den DAX kommen konnte.
Nun ja, also in den DAX wird man aufgenommen, das sind im Prinzip ist Mathematik. Ja. Das hängt damit zusammen, wie groß ein Unternehmen ist. Man spricht hier von der Marktkapitalisierung, also was ein Unternehmen wert ist. Das heißt, die größten Unternehmen kommen in den DAX.
Aber vielleicht ist da schon der erste Fehler, weil sowas wie Good Governance zum Beispiel spielt für die Aufnahme in DAX ja keine Rolle.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was zu diskutieren ist. Und auch eine Frage, auf die Deutsche Börse definitiv eine Antwort geben muss, ob man die Regeln für die Aufnahme in den DAX anpassen muss, aber auch für den Ausschluss aus dem DAX. Man könnte indirekt sagen, dass gute Governance mitbewertet wird, weil Investoren sind ja regelmäßig im Dialog mit den Unternehmen. Und wenn Investoren den Eindruck gewinnen, dass ein Unternehmen schlecht geführt ist, also wenn die Governance schlecht ist, dann sollte nach normalen Marktregeln auch der Kurs fallen. Ja? Mhm. Weil wer investiert gerne in ein Unternehmen, das nicht gut geführt ist? Und insofern könnte man aus bestimmten Kriterien, die für die Aufnahme in den DAX gelten, auch schließen, ja, wenn sie schlecht geführt sind, steigt der Kurs gar nicht, damit steigt die Marktkapitalisierung gar nicht in die entsprechende Höhe. Unternehmen, die im DAX sind, müssen ja eine testierte Bilanz vorlegen. Und damit die Bilanz testiert ist, sind eine ganze Menge Berichte vorzulegen und unter anderem auch Berichte, die mit Governance zu tun haben. Also gute Governance ist nicht als Kriterium ganz ausgeschlossen, aber es gibt keine Regeln, wo man sozusagen dann Häkchen dahinter macht und sagt, was weiß ich, der Aufsichtsrat hat x-mal getagt oder der Vorstand ist so und so lange im Amt oder der Vorstand hat die und die Ausbildung. Also sowas gibt es nicht.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn Aufsicht, ich bin sehr für strengere Aufsicht, aber das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Wir haben es hier ja mit Marktprozessen zu tun. In gewisser Weise werden Unternehmen von marktwirtschaftlichen Akteuren geführt, bewertet und so weiter. Und das schlägt sich dann im Kurs nieder. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, da müssen hoheitliche Institutionen, die Börse als quasi hoheitliche, vielleicht sozusagen ihr Siegel und ihren Prüfstempel draufgeben, dann kann man das machen. Aber das heißt natürlich dann auch immer, dass diese Institutionen Verantwortung übernehmen für die Unternehmen und im Zweifel vielleicht auch dafür haftbar gemacht werden. Und da muss man sich dann schon fragen, will man das? Und kann das eine Börse oder selbst eine Finanzaufsicht wirklich in dem Umfang leisten, dass da sozusagen draufsteht, staatlich geprüft, dieses Unternehmen ist top? Oder ist das nicht doch was, was man am Ende dann ein Stück weit auch wirklich den privaten Investoren überlassen muss, die dann ja auch ihr Geld verlieren? Also ist die Frage, man kann, glaube ich, muss aufpassen, dass man nicht da zu sehr in eine Situation sich hineinbegibt, wo der Staat quasi alle Bilanzen irgendwie geprüft und unterschrieben hat und dann selbst Verantwortung übernimmt. Das kann er, glaube ich, nicht.
Der Staat, ich glaube, man muss da beim Wirtschaftsprüfer ansetzen, oder? Also ich meine, dessen Job ist es ja, die Bilanzen zu prüfen, die Geschäfte zu prüfen, zu gucken, ob das Geld auf den Treuhandkonten da ist. Ne? Das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, kann man nicht auf der deutschen Börse oder irgendeinem Investor abladen. Das wäre der Job des Wirtschaftsprüfers gewesen und der hat seinen Job nicht ordentlich gemacht.
Wobei, also ich teile die Einschätzung zur Börse. Die Börse bietet eine Plattform, um Kapital aufzunehmen und Kapital zu handeln, also Aktien zu handeln und andere Papiere. Dafür gibt es entsprechende Regeln. Und die Regeln muss man natürlich kennen. Das ist nicht anders, wie wenn man eine Immobilie kauft. Dann muss man auch die Regeln kennen, wie Immobilien bewertet werden und wie Immobilien auf den Markt kommen etc. Insofern gibt es eine gewisse Rolle bei der Setzung der Regeln auch der Börse. Bei den Investoren bin ich schon der Meinung, dass da auch eine gewisse Verantwortung ist, weil es gibt ja auch eine Menge Investoren im Markt, die Kapital verwalten für deren Kunden. Und aus meiner Sicht ist es da schon die Verantwortung, genau hinzuschauen, wo ich Kundengeld investiere. Also wenn ich mir Pensionsfonds anschaue oder Investmentfonds, die sollten Dinge hinterfragen und natürlich auch dem Wirtschaftsprüfer entsprechend vertrauen können. Und da haben Sie völlig recht, der Wirtschaftsprüfer hat definitiv eine Verantwortung bei der Prüfung der Bilanz zum Beispiel.
Eine Verantwortung, die EY zumindest nicht in dem Maß wahrgenommen hat, wie man das von der Wirtschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eigentlich erwarten würde. Oder waren die nicht kritisch genug? Waren die nicht gründlich genug? Warum haben die 11 Jahre lang diese Bilanz immer wieder geprüft und eigentlich nichts auszusetzen gehabt?
Ja, es geht ja nicht nur um die Bilanz, ne? Das Schlimmste, was EY eigentlich gemacht hat, ist, dass sie sich mit den Treuhandkonten nicht befasst haben. Also Wirtschaftsprüfer sind eigentlich verpflichtet, sich zu Konten eines Unternehmens, das sie prüfen, bei einer Bank rückzuversichern, dass diese Konten da sind, dass das Geld da ist, dass dem keine Kredite gegenüberstehen. Und EY hat das in Bezug auf diese Treuhandkonten mit 1,9 Milliarden Euro Guthaben zwischen 2016, 17, 18 nicht gemacht.
Ja, warum?
Das ist so eine Pflichtverletzung, da wird mir schlecht, ganz ehrlich. Und man sieht ja, 2019 haben sie es dann gemacht und dann den Betrug festgestellt. Eigentlich kann man nicht spekulieren, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass es grundsätzlich vielleicht nicht so gesund ist, wenn ein Wirtschaftsprüfer ein Unternehmen zu lange prüft. EY war ja, ja. 10 Jahre bei Wirecard zugange. Ich meine, da wird man vielleicht auch zu eng miteinander.
Betriebsblind.
Das zeigen ja auch die anderen großen Bilanzskandale, die es in der Geschichte gegeben hat, wo häufig Wirtschaftsprüfer eine fragwürdige Rolle gespielt haben, eben weil die natürlich auch daran verdienen, dass sie diese Bilanzen testieren, ist ja klar. So, und dann glaubt man, dass sozusagen trotzdem noch die Gefahr für den Ruf so groß ist, dass man sehr streng hinschaut, aber das ist nicht offensichtlich, vor allem bei so einem Unternehmen wie Wirecard, wo man ja darauf setzte, dass das sozusagen mal der Star in Deutschland wird. Das heißt natürlich noch mehr Gewinn, noch mehr Geschäft, auch für die Wirtschaftsprüfer. Wer will da schon kleinlich sein und immer genau hinschauen? Da kann man drüber nachdenken, ob das auch institutionell eine Rolle spielen sollte, dass man, ich weiß es nicht, zum Beispiel bestimmte Fristen vorschreibt. Keine Ahnung, jeder Prüfer darf nur 2 Jahre, dann muss der nächste dran. So in dem Bereich gab es ja auch nach dem Enron-Skandal in den USA, gab es auch eine Diskussion über die Rolle der Wirtschaftsprüfer. Ich glaube, das ist schon ein Feld, wo man sich nochmal näher mit befassen sollte.
Also 2 Jahre ist meines Erachtens wiederum auch zu kurz. Sie müssen sich vorstellen, also es gibt Regeln und bei Wirecard hätte nach diesen Regeln auch der Prüfer demnächst gewechselt werden müssen. Und ich teile auch die Einschätzung, dass es nicht so, wie es früher üblich war. Da ging es ja auf 20, 30 Jahre, dass der gleiche Prüfer im Haus war. Aber Sie müssen sehen, es ist auch ein großer Aufwand, sich einzuarbeiten bei einem Unternehmen. Und insofern wäre ein zu kurzer Wechsel dann wahrscheinlich auch wieder falsch, weil sicher der frische Blick auf ein Unternehmen gut ist, aber eben auch eine gewisse Erfahrung mit dem Unternehmen notwendig ist, um ordentlich prüfen zu können. Ja.
Aber das heißt, mal fest, da in diesem Bereich bei den Wirtschaftsprüfern wäre auf jeden Fall ein Veränderungsbedarf, der jetzt durch den Skandal bei Wirecard eben ganz offensichtlich geworden ist.
Na, möglicherweise wird es einfach ein Haftungsfall für den Wirtschaftsprüfer. Mhm. Ja. Also ob da ein Veränderungsbedarf da ist, ist noch nicht klar. Das wäre ja nur dann, wenn man strukturell feststellen würde, dass die Prüfer falsch prüfen. Wenn hier einfach sozusagen ein Mitarbeiter geprüft hat oder eine Gruppe geprüft hat von Mitarbeitern von EY, die der Sache nicht, also für die Sache nicht kompetent genug waren. Das kann ja auch sein, ja.
Ja, ich glaube, man sollte das Thema Haftung nochmal thematisieren. Das Gesetz beschränkt ja die Haftung eines Wirtschaftsprüfers bei Fahrlässigkeit auf 4 Millionen Euro. Da frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Weil wenn Herr Schieritz oder ich einen Artikel schreiben, der Unsinn ist und wir werden auf Schadenersatz verklagt, dann kann unser Verlag dicht machen. Warum haftet dann ein Wirtschaftsprüfer nur für 4 Millionen Euro, wenn er so einen massiven Schaden anrichtet?
Das heißt, wir haben mal einen Verantwortlichen oder einen Mitverantwortlichen, möglicherweise Mitverantwortlichen gefunden, die Wirtschaftsprüfer, die möglicherweise nicht ordentlich gearbeitet haben. Aber auch an anderer Stelle fragt man sich ja doch, warum bestimmte Behörden entschieden haben, wie sie eben entschieden haben. Zum Beispiel die BaFin. Also Gerüchte um Wirecard gab es ja schon lange, aber die BaFin ist nicht in dem Maß aktiv geworden, wie man das heute eigentlich für notwendig erachtet hätte. Warum denn das nicht?
Das sieht man in der BaFin und auch im Bundesfinanzministerium, dass ja politisch sozusagen die verantwortliche Stelle ist für die BaFin. Hm. Die BaFin untersteht der Rechts- und Fachaufsicht von Olaf Scholz vom Bundesfinanzministerium. Da sieht man diese Fehler, würde ich auch sagen, das war ein Versagen, ein Behördenversagen. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass der Prozess natürlich wahnsinnig kompliziert ist. Also es ist ja so, dass die BaFin sich nicht direkt eine Bilanz vornimmt, sondern in einem zweistufigen Verfahren zunächst mal eine externe Agentur beauftragt, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung. Das ist ein Verein, sozusagen, der sich um Bilanzen kümmert, der aber notorisch personalknapp ist, nicht gut ausgerüstet ist. Und diese Prüfstelle schaut sich dann die Bilanz an, meldet zurück an die BaFin, ob was faul ist, und dann erst schaltet sich die BaFin ein. Das ist der reguläre Weg. Und das hat offensichtlich nicht so funktioniert. Und es war heute Morgen ja zu lesen, die Regierung möchte diesen Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung kündigen und sozusagen die Kompetenzen stärker bei der BaFin ansiedeln, dass sie selbst auch ohne diesen Zwischenschritt aktiv werden kann. Und das, glaube ich, wäre eine richtige und wichtige Konsequenz aus der Affäre.
Die BaFin ist ja schon im Fall Wirecard aktiv geworden, aber eben nicht gegen Wirecard, sondern zum Beispiel gegen Journalisten, die über Wirecard recherchiert haben. Frau Bergermann, wie haben Sie das eigentlich erlebt in Ihrer Zeit der Recherche?
Der Verdacht war ja damals, dass Hedgefonds mit der Financial Times zusammengearbeitet haben, und abgeleitet hat man daraus, dass immer oder oft, bevor ein Financial Times-Artikel kam, viele Hedgefonds auf ein Sinken des Aktienkurses gewettet haben. Also ich finde es richtig, dass man dem nachgegangen ist. Was ich dann allerdings überhaupt nicht mehr nachvollziehbar fand, war, dass ein sogenanntes Short-Selling-Verbot verhängt wurde. Das heißt, ab dem Moment durften phasenweise Hedgefonds eben nicht mehr auf einen fallenden Kurs bei Wirecard setzen. Und damit hat man eigentlich schon gesagt, wie man als den Schuldigen erachtet. Mhm. Also die Verblendung der BaFin konnte man da erkennen, ehrlich gesagt.
Was man nicht vergessen darf, das fiel in eine Zeit, und ich möchte jetzt gar niemanden in Schutz nehmen, aber wir befinden uns ja immer noch auch in der Phase des Brexit und der Verhandlungen rund um den Brexit. Und es gibt einige Themen, wo es auch auf europäischer Ebene Entscheidungen braucht, wo man den Kapitalmarkt in Europa stärkt, um eben nach dem Ausscheiden von London als größten Markt in Europa auch handlungsfähig zu sein. Und es gab immer wieder Artikel auch in der FT und sonstige Aktivitäten, wo man den Eindruck hatte, es könnten Kapitalmärkte außerhalb Großbritanniens beschädigt werden. Und möglicherweise hat die BaFin auch unter diesem Eindruck, dass es quasi wieder so eine Attacke ist auf den Finanzplatz Deutschland, anders agiert, als sie agiert hätte, wenn nicht parallel auch noch Brexit-Sorgen da gewesen wären.
Trotzdem, Frau Bergermann, Sie recherchieren zu Wirecard. Sie wissen eigentlich, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Trotzdem kriegen Sie ja quasi auch noch Gegenwind. Wie geht's einem denn da auch als Journalistin damit? Ich meine, Sie hatten ja auch persönlich, sind Sie ja angegangen worden für Ihre Recherchen, die sich jetzt als richtig rausgestellt haben.
Also eine schöne Zeit war das definitiv nicht. Also ich glaube, mit den Schadenersatzandrohungen von Wirecard kann ich mein Badezimmer tapezieren. Leider reagieren ja auch die Leser oft nicht sachlich. Also ich komme bestimmt auf hunderte Hassmails in meinem Postfach, und das, was alles über mich in diversen Foren und über Twitter geschrieben wurde, behauptet wurde, das hat keinen Spaß gemacht. Also ich musste das ab einem gewissen Punkt irgendwie versuchen auszublenden. Also ich persönlich bin einfach froh, dass es jetzt für mich irgendwie vorbei ist, ganz ehrlich. Mhm. Also das hätte ich jetzt nicht nochmal 1-2 Jahre weiter mitmachen wollen.
Sie sagen, Sie wurden auch von Leserinnen angegangen, von Lesern, wenn Sie eben gegen Wirecard geschrieben haben. Wie verblendet waren die Leute, weil sie eben auch dran glauben wollten, dass man damit das große Geld verdienen kann, dass wir damit mitspielen können, wir als Finanzstandort Deutschland mit den großen Unternehmen in Silicon Valley?
Ja, also da war eine extrem große Verblendung. Und je heftiger das Unternehmen angegriffen wurde von Medien oder Hedgefonds oder wem auch immer, desto mehr ist meine Wahrnehmung gewesen, haben sich die Kleinanleger hinter dieses Unternehmen gestellt.
Ja. Aber nicht nur die Kleinanleger, oder? Auch die
Fondsgesellschaften? Nee, aber ich meine, absolut, aber weil sie jetzt auf meine Briefe, die ich bekam, die Hassmails und so angesprochen haben. Also ich hatte das Gefühl, je mehr Wirecard angegriffen wurde, desto mehr wollten die diese Firma beschützen und Teil der Fraktion sein, die ihre Firma beschützt.
Aber auch die Banken und Fondsgesellschaften haben ja lange nicht reagiert. Also die Welt, habe ich einen Artikel gefunden, der ist überschrieben mit der Gier der Profis. Was ist da dran an dem Vorwurf?
Ja, einige. Also das war vor allem die deutsche Banktochter DWS, die lange zu Wirecard gehalten hat. Andere ja, eben die Shortseller sozusagen, die Hedgefonds, die auf sinkende Kurse spezialisiert sind, die haben das ja schon gesehen. Insofern kann man sagen, das ist ein Versagen des Marktes von Investoren, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass der Markt auch ein bisschen funktioniert, würde ich sagen, weil eben es gab diese kritischen Stimmen, und die verdienen jetzt richtig viel Geld. Die Leute, die darauf gewettet haben, dass Wirecard sozusagen eine Betrugfirma ist, eine Skandalfirma, die verdienen jetzt richtig viel Geld.
Aber das sind natürlich
wenige.
Die
auf den sinkenden Kurs gewettet haben, sind wenige. Also es gab dieses Gleichgewicht am Markt durchaus, und einige, und die müssen sich dann wahrscheinlich auch erklären intern, die Fondsgesellschaften, auch gegenüber ihren Kunden, gegenüber den Sparern, die müssen jetzt erklären, weil die sind gut bezahlte Leute in der Regel, warum habt ihr euch da so an der Nase herumführen lassen? Und in gewisser Weise ist das auch, finde ich, ein Zeichen dafür, dass der Markt funktioniert. Nämlich wer falsch investiert, der wird dafür bestraft. Damit will ich nicht sagen, dass die Aufsicht keine Fehler hat, aber sagen, ein bisschen sieht man hier auch, wie Kapitalismus funktioniert.
Ich glaube, das Geschäftsmodell an sich, dass man Zahlungsverkehr weltweit organisieren möchte damit und eben auch die ganze Entwicklung im Fintech-Bereich, wozu wo Wirecard ja oft auch für Fintech-Unternehmen Geschäftspartner war, das Geschäftsmodell an sich, da kann man ja durchaus nachvollziehen, dass die Investoren das spannend gefunden haben. Und einen gewissen Stolz, dass wir das jetzt aus Deutschland heraus geschafft haben, den kann ich auch noch nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man eben seitens der, wie auch mal BaFin, DPR etc. nicht zügiger, genauer hingeschaut hat. Die Institutionen werden sich auch noch mal erklären müssen. Und ich bin übrigens nicht glücklich über diese schnelle Aussage jetzt der BaFin etc., dass man den Vertrag hier mit der DPR kündigen möchte, weil ich glaube, man muss auch noch mal genau überlegen, wozu die DPR eigentlich da ist und sich dann fragen, warum sie in dem Fall versagt hat. Ja. Aber jetzt generell zu sagen, dieses zweistufige System, das man hat, dass die DPR eben noch einmal Bilanzen prüft, wenn es vorher der Abschlussprüfer getan hat, also sozusagen eine nachgelagerte Instanz hier zu haben, die ist aus meiner Sicht nicht falsch.
Sie haben vorhin irgendwann mal gesagt, Frau Bortenlänger, dass natürlich auch das Geschäftsmodell von Wirecard sehr schwer zu verstehen ist. Also vielleicht auch diese Digitalisierung, dass die in Behörden, wie vielleicht auch der BaFin, noch gar nicht so angekommen ist. Welche Rolle hat das gespielt?
Das ist sicher ein Thema und ich glaube, man wird sich auch jetzt als eine der Lehren daraus fragen müssen, wie man Fintech-Unternehmen zu prüfen hat oder auch generell damit umgehen muss, wenn in einem Konzern beispielsweise eine ganz klassische Bank oder eben auch ein Fintech mit integriert ist, dass man eben sowohl das Geschäftsmodell, also in dem Fall hier, es gibt ja auch die Wirecard Bank, die Teil des Konzerns ist, dass man eben nicht nur sagen kann, es gibt bestimmte Regeln, wie man eine Bank beaufsichtigt, die wenden wir an, wenn wir jetzt auf die Wirecard Bank schauen. Andere Regeln gelten nur für den Konzern, sondern man hätte das wahrscheinlich hier stärker verquicken müssen und bei der Prüfung der Bank auch hinschauen müssen, der Wirecard-Bank, was macht denn eigentlich die Mutter, also der Konzern?
Das ist ja genau der Punkt, finde ich. Also wo die BaFin es sich jetzt sehr einfach macht zu sagen, wir konnten ja nicht. Über die Eigentümerprüfung hätten die vielfältige Informationen, Unterlagen und so weiter einholen können. Das haben sie ja woanders auch schon gemacht, ja.
Ja, die hätten das schon machen können. Sie haben es halt nicht gemacht. Aber natürlich ist das schon ein großes Thema, weil wir eine Art Strukturwandel auch erleben im Finanzsektor und im Bezahlsektor, wo die Grenzen ein Stück weit auch verschwimmen zwischen Bank und normalen Tech-Unternehmen sozusagen. Also was ist los, wenn es erstmal Apple, Google, Amazon, die haben ja schon zum Teil Bezahlungsabwicklungen, wenn die noch eigenere, also noch weiter in den Finanzbereich reingehen, dann haben wir da Konglomerate sozusagen, da kann ich einen Schuh bestellen, aber zugleich ist es auch eine Bank in gewisser Weise oder vielleicht sogar ein Währungshandlungssystem. So. Und da, glaube ich, wird ja auch drüber nachgedacht in der Aufsicht, aber auch in der Regierung, wie man damit umgeht, ob man da vielleicht auch nochmal komplett sagen, die BaFin neu aufstellen muss, ob man auch anderes Personal braucht, ja, Leute, die viel internetaffiner sind und mit diesen Fintech-Sachen besser vertraut sind, weil das wird wahrscheinlich ja die Zukunft sein, in die sich die ganze Sache hinwickelt.
Die Frage ist auch, ob die BaFin überhaupt, also bei Wirecard hatte ja viele Tochtergesellschaften, die zum Teil auch außerhalb des Zugriffs der BaFin angesiedelt waren. Und ich glaube, was wir daraus auch lernen, ist, dass wir wirklich dringend an den Themen weiterarbeiten müssen, wenn wir jetzt Geschäftsmodelle haben, die weltweit ausgerollt sind in diesem digitalen Bereich, aber natürlich auch in anderen Bereichen, dass wir dann auch Aufsichtsregeln vereinheitlichen müssen, weil wir sonst immer da Probleme haben werden in den Ländern, wo eben die Aufsicht schwach ist. Also dass dann kritische Geschäftseinheiten dahin verlagert werden, wo sie der Aufsicht entzogen sind. Und da haben wir in Europa schon ein Thema, dass wir in unseren europäischen Mitgliedstaaten oftmals unterschiedliche Regeln haben. Aber weltweit ist da noch ein ganz großer Handlungsbedarf.
Die Politik hat ja jetzt auch angekündigt, es soll was passieren, es soll Reformen geben, es muss digitaler werden, es muss internationaler werden, die Aufsicht. Aber natürlich ist jetzt erstmal dieser Wirecard-Scherbenhaufen, vor dem wir alle stehen. Und ich würde gerne nochmal drauf schauen, wie es denn da jetzt weitergeht. Also was passiert mit diesem Unternehmen? Sie haben es gerade schon gesagt, Frau Bergermann, mit diesen über 5000 Mitarbeitenden weltweit. Wie geht's denn für die jetzt weiter?
Also der Insolvenzverwalter wird sich sicherlich jetzt als erstes einen Überblick darüber verschaffen, welche Geschäfte es überhaupt gibt, welche überhaupt existent sind. Und dann wird er sehen, ob sich ein Teil vielleicht verkaufen lässt, vielleicht einzelne Landesgesellschaften, die vom eigentlichen Skandal gar nicht betroffen sind oder Kundenportfolien etc. Ich persönlich kann mir nur kaum vorstellen, dass etwas von Wirecard übrig bleibt. Einfach weil durch die Insolvenz die Kunden, die ja tatsächlich da waren, sicherlich sich jetzt einen neuen Zahlungsdienstleister suchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was dann reicht oder was übrig bleibt, reicht, um Wirecard als Firma vielleicht weiterzuführen. So leid mir das tut.
Das heißt einfach, andere Zahlungsdienstleister, die es ja gibt, werden dann von dem Niedergang von Wirecard profitieren.
Ja, das. Wir haben da ja ein Problem. Das Vertrauen in Wirecard ist ja momentan beschädigt, auch für die Geschäftspartner. Ich meine, Aldi ist ja beispielsweise ein großer Geschäftspartner. Mhm. Wenn es dem Insolvenzverwalter jetzt nicht gelingt, hier sehr schnell für Vertrauen zu sorgen, dann wird man möglicherweise aktuell noch betriebenes und hoffentlich auch profitables Geschäft ganz schnell wegbrechen. Und hier ist im Sinne der Mitarbeitenden sich wirklich sehr zu wünschen, dass es auch hier zu einer schnellen Aufklärung kommt und dann auch zu Vertrauen, das zu schaffen ist, weil dann kann ja möglicherweise ein Unternehmensteil mit den Mitarbeitenden an eine andere Firma verkauft werden. Ja, das ist anders, ja, als wenn das Geschäft jetzt sofort wegbricht und das Know-how auch nicht mehr gefragt ist.
Ich meine, wir sehen das ja auch bei der Bank, da nach allem, was zu hören ist, wird die BaFin ein Moratorium aussprechen. Das heißt, die Bank wird dann, also die Wirecard Bank, der Teil von Wirecard, der eine Bank ist, wird dann unter Staatsaufsicht sozusagen gestellt. Es darf kein Geld mehr rein und auch nicht mehr rausfließen. Die Leute, die dort Konten haben, die werden über die Sicherungssysteme sozusagen, deren Geld ist dadurch gesichert. So, dann ist das erstmal, wenn man so will, eingefroren. Und dann wird man schauen, ob davon sich irgendwas wiederbeleben oder verkaufen oder sonst was lässt.
Gehen wir mal davon aus, dass sich das Wirecard, so wie es jetzt als Unternehmen dasteht, einfach nicht mehr existieren wird. Das heißt, wir verlieren natürlich auch in Deutschland ein Unternehmen, auf das viele Menschen hier große Hoffnung gesetzt haben. Was heißt denn das auch für den Finanz- und Wirtschaftsstandort?
Ich sehe einen Vertrauensverlust in den Finanzstandort Deutschland insgesamt. Hier heißt es wirklich schnell agieren und entsprechend konsequent auch mit den Dingen umzugehen, die wir jetzt aus dem Wirecard-Fall lernen.
Aber wenn Sie sagen Vertrauensverlust auch international, was hätte denn das zur Folge? Also was heißt das dann ganz konkret? Was passiert dann?
Es gibt in Amerika eine Aufsicht, die heißt SEC. Mhm. Die gilt als wirklich absolut scharfer Hund, wenn man es mal so umgangssprachlich sagt. Das heißt, unsere Aufsicht muss auch nach außen glaubwürdig demonstrieren, dass sie Zähne hat. Ja? Weil das wird ja momentan in Frage gestellt. Und das bedeutet, dass Investoren, wenn sie überlegen, in ein Unternehmen zu investieren, das in einem bestimmten Aufsichtsbereich seinen Sitz hat, dann mag man es natürlich, wenn man weiß, dass die Aufsicht hier kritisch ist. Und hier ist Nachholbedarf. Was Fintech oder andere Unternehmen mit einem digitalen Geschäftsmodell betrifft, da bin ich der Meinung, die werden sicher sich darauf einstellen müssen, dass sie künftig kritischer beäugt werden. Aber das ist ja gut. Ja. Was wir nicht tun sollten, wir sollten jetzt nicht die sozusagen mit Regulierung übergießen, sodass sie gar nicht mehr wachsen können. Sondern es geht jetzt tatsächlich um angemessene Regulierung, angemessene Aufsicht in dem Bereich, um gerade den Unternehmen die Chance zu geben, dass auch internationale Investoren auf sie achten und dass sie auch international Geschäft machen können.
So wichtig die Aufklärung ist und so wichtig es ist auch, sich anzuschauen, welche Regeln strenger gehandhabt werden könnten. Aber das Scheitern gehört einfach auch mit dazu. Und das passiert im Silicon Valley übrigens auch. Da gehen auch immer wieder Unternehmen pleite. Vielleicht nicht so spektakulär, aber trotzdem. Und es gibt auch Bilanzskandale und gab Bilanzskandale große auch in anderen Ländern. Insofern ist es wirklich schlimm, dass das jetzt in Deutschland passiert ist. Aber das ist nicht das Ende des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Dazu ist Deutschland viel zu angesehen. Investoren auf der ganzen Welt tragen im Moment ihr Geld nach Deutschland, weil sie glauben, dass es da einigermaßen sicher ist. Also das wird jetzt, heißt jetzt nicht, dass auf einmal hier sozusagen finanziell ausbluten. Man muss die richtigen Konsequenzen ziehen, aber es ist jetzt kein unmittelbarer großer volkswirtschaftlicher Schaden.
Aber man muss Konsequenzen ziehen. Aus dem Fall Wirecard hätte man nicht eigentlich schon viel früher Konsequenzen ziehen müssen, weil es gab ja nicht nur Wirecard, es gab ja auch in der Vergangenheit schon andere Börsenskandale und immer hieß es, ja, wir müssen da was machen, wir müssen da besser drauf gucken, Cum-Ex zum Beispiel oder auch die Finanzkrise. Ist da nicht genug passiert seitdem?
Also man kann sagen, aus den vergangenen Krisen ist jeweils gelernt worden, und ist zahlreiche Regulierungen daraus erwachsen. Ja. Also wenn Sie heute mit jemandem, der für eine Bank verantwortlich ist, sprechen, da sind ganz andere Dinge zu erfüllen, angefangen von mehr Eigenkapital über andere Berichtspflichten, auch der regelmäßige Wechsel des Wirtschaftsprüfers, der früher nicht der Fall war, dann auch Berichte, die Unternehmen geben müssen, wo sie wie viel versteuern. Also es ist auf alle möglichen Dinge, die eine Krise hervorgerufen haben, reagiert worden. Da muss ich einfach mal sagen, es ist noch keinem Rechtssystem weltweit gelungen, Fehlverhalten oder Betrug gänzlich auszuschließen. Und das sollten wir auch nicht anstreben, weil dann leben wir in einer Welt, wo wir alle jeder Bürger, jedes Unternehmen Anforderungen erfüllen müssten, die sich jeweils an den schlechten, denkbarsten Fällen orientieren. Und das ist eine Welt, in der wir alle nicht leben wollen.
Aber was es schon gibt in Deutschland, ich weiß nicht, ob das Deutschland speziell ist, aber es ist mir auch immer wieder aufgefallen in meiner Berichterstattung oder Recherchen, es gibt schon so eine Kumpanei in Frankfurt, also zwischen der Finanzaufsicht und den Banken und den beaufsichtigten Unternehmen. So man kennt sich, man ist sich nahe, vielleicht auch, weil Frankfurt so klein ist. Und da gibt es so einen Teamgeist, so einen Chorgeist auch ein bisschen vielleicht, von dem ich mich in der Tat frage, ob der nicht vielleicht falsch ist in der heutigen Zeit und ob das in anderen Ländern, ob man da vielleicht ein bisschen mehr Distanz wahrt. So ein bisschen subjektiv, aber so, wenn man das daraus lernen könnte, das sind nicht Partner. Die BaFin und die Banken, das sind nicht Partner, sondern der eine ist der Ordnungshüter und der andere ist der, der sich im Verkehr bewegt sozusagen. Und dass man diese Rollen deutlicher werden, das wäre schon gut.
Man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine Kumpanei zwischen Aufsicht und Unternehmen generell. Vielleicht gibt es die in Einzelfällen, das mag ich nicht beurteilen. Aber wir haben Unternehmen, die sitzen in ganz Deutschland. Also ganz viele Unternehmen sitzen nicht in Frankfurt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt auf irgendeinen Einzelfall, den Sie persönlich kennen, da Bezug nehmen. Aber ich kann wirklich nicht sehen, dass es generell eine Kumpanei zwischen Unternehmen und Aufsicht gibt.
Frau Bergermann?
Jetzt ist natürlich mein Job, Frankfurt zu verteidigen, richtig?
Weiß ich nicht. Sie sitzen in Frankfurt, Sie sind auch Journalistin. Ich weiß nicht, wo schlägt Ihr Herz jetzt im Moment? Gibt es, also können Sie nachvollziehen, was Herr Schieritz sagt? Können Sie nachvollziehen, was Frau Bortenlänger sagt?
Ich würde ganz diplomatisch tatsächlich beiden zustimmen wollen. Es wird sicherlich Einzelfälle geben, wo das Thema der Kumpanei stattgefunden hat. Und die Kumpanei muss ja auch nicht immer nur in dem Sinne stattfinden, dass man den anderen als besten Freund empfindet und abends einen trinken geht. Der kann ja auch einfach durch eine zu große Nähe entstehen und ja, dadurch, dass man vielleicht auch nicht so genau hinschaut, wie wir es eben bei Wirecard gesehen haben. Also da könnte die Kumpanei ja darin bestehen, dass man sagt, ja, Wirecard ist so erfolgreich, das kann doch alles nicht sein. Das ist ja auch schon eine Form von Kumpanei. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten wollen, dass es mir persönlich in richtig großem Stil untergekommen wäre. Bei
also vielleicht war Kumpanei ein zu hartes Wort.
Ja. Nein, aber Sie werden damit wirklich vielen Menschen, die in Ministerien in der Aufsicht arbeiten und ihren Job sehr gut machen, meines Erachtens nicht gerecht. Und umgekehrt auch Unternehmen nicht, die ja nochmal ganz ordentlich arbeiten, ja, und ihre vielen Berichtspflichten erfüllen, die sich an Recht und Gesetz halten. Ich glaube, wir müssen aufpassen, weil wir damit tatsächlich auch, wir haben es gerade schon mal gehabt und ich war froh, dass der Satz gefallen ist, dass die 5000 Mitarbeitenden bei Wirecard, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele, die sehr ordentlich gearbeitet haben. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass sowohl Mitarbeitende in Aufsichtsbehörden und Mitarbeitende in Unternehmen damit so beschädigt werden. Deutschland hat insgesamt einen sehr, sehr guten Ruf und auch den Ruf, dass man sich an Gesetze hält. Da schütten wir das Kind mit dem Bade aus, wenn wir so reden.
Für die Mitarbeitenden von Wirecard hat dieses ganze Desaster natürlich gerade schreckliche Folgen, aber auch für ganz viele Aktionäre. Also die haben ja auch massive Verluste gemacht. Zu Hochzeiten war die Aktie mal so 200 Euro wert, dann ist sie in den Keller gerauscht, teilweise war sie für knapp über 1 Euro noch zu haben. Das heißt, tausende Kleinanleger haben mit Wirecard auch viel Geld verloren. Was kriegen Sie denn da im Moment zu hören, Frau Bortenlänger? Sie haben ja schon mit Leuten gesprochen, die sich jetzt da auch an Sie wenden und die teilweise auch ziemlich verzweifelt sind.
Ja, in der Tat gibt es natürlich jetzt verzweifelte Anleger. Vor allem sind die verzweifelt, die einen sehr hohen Betrag fast wie bei einer Wette auf Wirecard gesetzt haben, also viel Geld in eine einzelne Aktie und in dem Fall in Wirecard investiert haben. Da versuchen wir ja beim Deutschen Aktieninstitut immer aufzuklären und zu sagen, für Kleinanleger, private Anleger ist der beste Schutz ein breit aufgestelltes Depot.
Das hilft natürlich jetzt denen erstmal nichts.
Nein, natürlich nicht. Aber was mir vor allem Sorge macht, ist, dass sehr viele junge Menschen in Wirecard investiert haben. Weil ich glaube, junge Menschen haben gerade dieses internationaler Zahlungsverkehr, digitales Geschäftsmodell spannend gefunden und auch gedacht, dass sie das besser verstehen als vielleicht das Geschäftsmodell eines Industrieunternehmens. Ja. Hier ist wirklich bedauerlich, wenn wieder Vertrauensschaden bei den Anlegern ist. Und ich meine, die Anleger haben die Möglichkeit zu klagen. Sie können sich den Anlegerschutzvereinigungen anschließen und klagen. Und das ist zwar nur ein kleiner Trost, aber diese Rechte sollten Anleger jetzt auch geltend machen.
Ja, es zeigt auch einfach, dass die Aktie, also ich bin ein sehr großer Anhänger der Aktie als sozusagen Kapitalanlageinstrument, aber es ist natürlich ein Risikoprodukt. Und eine einzelne Aktie ist ein noch größeres Risikoprodukt. Also das zeigt einfach mal, wenn man investieren will, dann ist es eigentlich gut, einfach Zeitung zu lesen und sagen, ja, finde ich toll, da setze ich mein Geld drauf, sondern sich wirklich sorgfältig zu informieren, zu diversifizieren, also verschiedene Unternehmen sich anzuschauen, Fonds vielleicht sich anzuschauen. Das kann man, glaube ich, daraus einfach lernen. Alles andere ist ein bisschen Roulette.
Trotzdem würde ich mal noch gerne auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade sagten, Frau Bortenlänger, dass viele Leute eben dachten oder manche Leute dachten, sie verstehen dieses Geschäftsmodell, das liegt Ihnen vielleicht auch eher als so ein Traditionsunternehmen. Frau Bergermann, Sie beobachten das ja auch schon seit Jahren, wie Leute Wirecard-Aktien gekauft haben. Was kriegen Sie da jetzt mit aus den Foren? Ist da allgemeine Ernüchterung oder auch ein bisschen Selbstkritik, dass man sich vielleicht überschätzt hat?
Da ist vor allem ganz großes Maß an Wut zu spüren. Wut auf die BaFin, die Wirtschaftsprüfer, die Vorstände, die Menschen fühlen sich jetzt einfach belogen, ganz einfach.
Und wie groß ist der langfristige Schaden? Also wer einmal viel Geld mit Wirecard-Aktien verloren hat, macht der nochmal in Aktien oder ist der sozusagen verloren für diese Art der Geldanlage?
Naja, derjenige, der viel Geld in eine einzelne Aktie investiert, der ist normalerweise schon, ich habe gerade den Begriff der Wette verwendet, ist schon eher ein Zocker oder sehr naiv, das ist, tut mir leid, wenn ich es jetzt so sagen muss. Sie sehen ja, wie sich der DAX in den ganzen letzten Wochen entwickelt hat, trotz und mit Wirecard. Das heißt, wenn jemand jetzt in einen Fonds investiert war, der in deutsche Aktien investiert ist, dann hat er wegen des Falls Wirecard eigentlich kein Problem. Und da ist wieder mein Plädoyer für ein breit aufgestelltes Depot oder eben ETFs und Fonds. Und ich glaube, man muss tatsächlich vor allem, weil für den Vermögensaufbau die Aktie einfach dazugehört. Man muss noch mehr sich darum kümmern, die Menschen aufzuklären, sie im Umgang mit der Aktie und auch anderen Finanzprodukten schulen. Und ich kann nur ein ganz großes Plädoyer wiederholen für mehr Bildung in dem Bereich. Ja, damit schützen wir die Menschen am besten.
Trotzdem, wie groß ist jetzt da auch der Image-Schaden, ja, dass die Leute sagen, oh, Aktien, dann denken sie gleich an Wirecard, da wurde viel Geld verbrannt, da lasse ich lieber generell die Finger von.
Ja, aber andererseits sieht man ja auch, wie gut man gefahren wäre in den letzten Jahren, wenn man ein ganz normal konservatives Portfolio mit Aktien gehabt hätte, wenn man natürlich das Geld hat, sich das leisten kann, ist die Voraussetzung dafür, dass man dann wirklich ganz ordentliche Renditen erwirtschaftet hat, trotz der vermeintlichen Enteignung des Sparers und diese ganze Debatte, die es gibt. Also wer Aktionär ist, der ist in keinster Weise enteignet worden in den letzten Jahren, sondern hat kräftig dazu gewonnen. Insofern wäre es fatal, wenn man das nicht nutzen würde, diese Möglichkeit, sich ja wirklich, ja, was ist eine Aktie? Eine Aktie ist eine Beteiligung am produktiven Kapital einer Volkswirtschaft und das sollten eigentlich so viele Menschen wie möglich sollten sich daran beteiligt werden, in die Lage versetzt werden, sich daran zu beteiligen. Und die Botschaft, glaube ich, muss man dann einfach auch, muss man auch deutlich machen, da gibt es natürlich faule Äpfel wie überall, aber trotzdem blüht der Baum, ja, also, und das bleibt ja bestehen.
Trotzdem wirkt ein so fauler Apfel natürlich, kann manchmal so in den Vordergrund rücken. Wie reagieren denn die anderen börsennotierten Unternehmen auf den Fall Wirecard? Haben die Angst, dass da so ein bisschen was auf sie davon zurückfällt, von diesem faulen Apfel Wirecard?
Natürlich, das Image der Aktie kann damit beschädigt werden. Aber meines Erachtens besteht vor allem die Angst, dass jetzt vorschnell in diesen Werkzeugkoffer der Regulierung gegriffen wird und der ganz große Hammer rausgeholt wird. Ich glaube, da muss man mit Bedacht hinschauen und auch vor dem Hintergrund, wir haben heute gar nicht gesprochen über Corona, wir haben eine schwer in Mitleidenschaft gezogene Wirtschaft, die sich gerade damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, gut finanzieren können muss in den nächsten Monaten und Jahren. Und da brauchen wir den Kapitalmarkt, da brauchen wir die Aktie und da brauchen wir vor allem eine Regulierung, die dafür sorgt, dass sich Unternehmen gut finanzieren können und umgekehrt auch, dass die Anleger ihr Geld so anlegen können, dass sie eben nebenbei ein gewisses Vermögen aufbauen, eine gewisse Sicherung fürs Alter leisten können. Da müssen wir insgesamt, und da ist auch meines Erachtens die Verantwortung der Politik, gerade auch auf diese beiden Aspekte zu achten. Ja, den Anleger jetzt in einer quasi zinslosen Zeit nicht im Regen stehen zu lassen, der dann vielleicht auch noch seinen Arbeitsplatz verliert und dafür zu sorgen, dass die Unternehmen sich jetzt wirklich, dass sie aus der Krise herauskommen. Das wäre mir in der Rhetorik auch wichtig, bei aller Bedeutung von Wirecard. Ja.
Das war das SWR2-Forum Pleite für die Aktienkultur. Was folgt auf den Börsenskandal um Wirecard? Es diskutierten Melanie Bergermann, Journalistin bei der Wirtschaftswoche, Dr. Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin beim Deutschen Aktieninstitut und Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Und mein Name ist Geli Hensoldt.